die Rückspulhelden, euer Podcast für Nostalgie und Popkultur. Mit Doc Jansi, Marcel McFly und Einstein auf Zeitreise durch Musik und Film.
Guten Morgen, ich bin Doc Jansi, stehe hier auf dem Parkplatz von Twin Pines Mall. Es ist Sonntag, der 1979, so rum. Und wir beginnen mit dem Zeitexperiment Nummer 3. So, an meiner Seite auf dem Beifahrersitz. Auf dem Beifahrersitz sitzt schon sehr aufdringlicher Kollege Marcel McFly. Herzlich willkommen.
Moin. Guten Morgen.
Ja, und schwanzwedelnd auf der Rückbank. Hallo, Einstein.
Wuff, wuff.
Ach. So, schön. Das ist doch mal wieder ein guter Einstieg gewesen, meine Herren, auch wenn ich bei diesen vielen Zahlen, die wir hier haben, immer wieder die Zeit vergesse, wo wir uns da tatsächlich befinden. Wir sind ja in 1979 gelandet. Geht's euch gut in 1979, Freunde?
Ja, gutes Jahr, würde ich sagen.
Ich hoffe schon, also doch, ja, ich bin gespannt, was da kommt.
Sehr gut. Wir kümmern uns ja in diesem Jahr wieder um Musik, ja, 1979 Musik. Ihr könnt schon mal verraten, da ist eine ganze Menge auf uns eingeprasselt. Oh, und ja. Wir hören natürlich aber erstmal so ein paar Fakten in Richtung 1979.
Aber vorher würde ich gerne noch das Rätsel auflösen.
Oh, schön. Ja, natürlich. Wir haben ja ein Rätsel, das vergesse ich ja immer wieder. Wir haben ja ein Rätsel. natürlich. Na komm.
Und das war gar nicht so einfach anscheinend. Wir hatten ja, also es ging um Filme und um ein Filmzitat und ich verrate so erstmal schon so viel. Es war ein deutscher Film und an sich hatte es nichts mit Weltuntergang zu tun. Das war ja nur so eine kleine Randnotiz, da habe ich euch tatsächlich ein bisschen in die Irre führen können. Aber wir haben von dem Film, von dem großartigen Film Papa Ante Portas gesprochen.
Ja.
Genau. Und wir mussten ja Wurzelbürsten, Senf und Badezusatz kaufen für den Weltuntergang, weil wir ja innerlich und äußerlich sauber sein müssen, wenn das passiert. Und da kam das Zitat her.
Das habe ich wirklich nicht auf dem Schirm gehabt.
Nee, ich auch nicht.
Und ich habe auch vielen anderen das nochmal vorgespielt. So, ey, ihr seid doch auch so Filmfreaks und so. Welcher Film ist das? Keiner kam auf Papa Ante Portas. Wirklich nicht. Also viele auch so wie ich, die irgendwie gedacht haben, es ist so ein Sci-Fi-Ding. Ja. Nee, keiner auf Loriot.
Genau. Ich muss allerdings dazu sagen, tatsächlich gestern Abend, so zwischen 11 und Viertel vor 12, irgendwie sowas, habe ich eine Nachricht bekommen von meinem Podcast-Kollegen Mirko. Der hat das doch noch gewusst.
Auf dem letzten Drücker.
Auf dem allerletzten Drücker gewusst.
Na, Shoutout an Mirko.
Ja, habe ich mir auch gedacht, Junge, was, wieso, warum und warum so spät?
Richtig gut.
Ja, besser als gar nicht. Ja.
Ja, das war allerdings auch die einzige Antwort, die ich da irgendwo einsammeln konnte.
Ja, vielleicht ist Einstein beim nächsten Mal ein bisschen gütiger.
Ja, ich denke schon. Letztes Mal war zu einfach, ich muss mich ja erstmal ein bisschen eingrooven.
Ja, und das ist ja auch so, manchmal, man findet selber einen Film richtig toll. Ja, und andere haben den irgendwie gar nicht auf dem Schirm gehabt. Also ich bin wegen Papa Ante Portas auch nicht ins Kino gerannt. Also muss ich damals auch gestehen. Aber heute ist es ein Kult.
Ja. Ja.
Sehr gut. Okay, dann frage ich nochmal, wollen wir einen Faktenblitz machen und schauen, was so im Jahr 1979 passiert ist? Ja, sehr gut. Aber Faktenblitz.
Faktenblitz mit Einstein.
Ja, sehr schön. Ich blätter noch einmal in meinem Almanach und finde auch das Jahr 1979 und da war unglaublich viel los. Die erste Weltklimakonferenz in Genf findet statt zum Beispiel. Österreich und Ungarn heben die Visumspflicht im Reiseverkehr auf. Dänemark entlässt Grönland in die Selbstverwaltung. Zwei Familien gelingt es mit einem selbstgebauten Heißluftballon, eine spektakuläre Ballonflucht aus der DDR in die Bundesrepublik Deutschland heil zu überstehen. Wirklich der Wahnsinn.
Sensationell verfilmt von Bulli Herbig.
Ja.
Wollte ich gerade sagen, ist das die Geschichte?
Das ist sie, ja.
Margaret Thatcher wird von Königin Elisabeth II. zur britischen Premierministerin ernannt. Nicht
wir
zur
sind
Königin.
Auf Erde 363.
Ja, genau. Elton John gibt als erster westlicher Popstar ein Konzert in der Sowjetunion in damals Leningrad, heute natürlich besser bekannt als St. Petersburg. Die Bergsteiger Reinhold Messner und Michael Dacher erreichen ohne Sauerstoffgeräte den Gipfel des K2. In der Bremer Rolandmühle löst ein Kabelbrand die gewaltigste Staubexplosion durch Mehlstaub in der deutschen Geschichte aus. Es gab 14 Tote, 17 zum Teil schwer Verletzte und einen Sachschaden von umgerechnet etwa 50 Millionen Euro. Und ganz interessant, diese Geschichte musste ich mir tatsächlich früher in der Jugendfeuerwehr sehr oft anhören, weil da das Thema Mehlstaubexplosion dran kam, warum auch immer. Also in der Jugend hofft man natürlich, dass man damit nichts zu tun hat, aber gut, öfter schon von gehört.
Mehlstaub.
Ja. Die drei beliebtesten Mädchennamen in Deutschland sind Melanie, Sandra und Stefanie.
Grüße.
Genau, Grüße gehen raus. Die drei beliebtesten jungen Namen in Deutschland sind Michael, Jan und Christian auf der Eins.
Hm. Okay. Auch da natürlich.
Herzliche Grüße. Die Mode im Jahr 1979 war geprägt von theatralischer Eleganz und Glamour. Designer wie Yves Saint Laurent sorgten mit ihren Abendkleidern für Furore und die Mode zeigte eine große Vielfalt, die es den Menschen ermöglichte, ihren persönlichen Stil auszudrücken. Das Motto dieser Zeit war oft Sex, Drugs and Rock'n'Roll, was sich in den modischen Entscheidungen widerspiegelte und eine Atmosphäre von Freiheit und Individualität schuf.
Ja, das hatte ich 1979 auch.
Sehr schön.
Also Sex, Drugs und Rock'n'Roll?
Oder ja, Abendkleider.
Nee, die Sex, Abendkleider mit drei vielleicht auch, aber ja, die Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Ja.
Genau. Christian Lindner, Joko Winterscheid, Sarah Kuttner, Jennifer Love Hewitt, Heath Ledger, Kate Hudson, James McAvoy, Chris Pratt, Jason Momoa, Yvonne Katterfeld, Maite Kelly und Pink werden geboren, um nur ein paar zu nennen.
Den ersten, den habe ich nicht verstanden. Wer war der erste noch?
Christian Lindner.
Christian Lindner.
Was ist das denn? Das ist dieser Schlagersänger, ne? Der Schlagersänger, der immer in Gelb auftritt und so.
Ja, ja genau, der in Gelb. Oh. Richtig.
Ja, der Hafensänger, okay.
Ja. Lego patentiert die dreiteilige Spielfigur, wie wir sie heute noch kennen.
Ja, okay.
Das japanische Unternehmen Sony kommt mit dem weltweit ersten Walkman auf den Markt. Sehr wichtiger Toll. Meilenstein.
Ja.
Eine Flasche Bier kostet 81 Pfennig.
Ja, man muss das Wichtigste hervornehmen.
Natürlich, Benzin kostet durchschnittlich 99 Pfennig. Also Bier billiger als Benzin. Ist doch wunderbar.
Ja, ja, ja.
Und jetzt ein für mich extrem wichtiger Fakt. Das allererste Drei-Fragezeichen-Hörspiel erscheint.
So.
Ja, kleiner Fun-Fact dazu. Das war die drei Fragezeichen und der Superpapagei. Und das war eigentlich Buch 2. Und Buch 1, das Gespensterschloss, ist erst als Nummer 11 1980 erschienen. Also ganz wild irgendwie. Mhm. Und Frau Körting wollte es damals, glaube ich, wirklich wissen. Ich habe nochmal dreimal nachgeguckt, aber es scheint wirklich so zu sein, dass im ersten Jahr 1979 gleich 9 Folgen erschienen sind. Ganz schön ordentlich. Mittlerweile sind es, glaube ich, 3 oder 4 im Jahr.
Sehr schön. Vielen Dank für den schnellen Faktenblitz.
Genau, darauf trinke ich noch einen Kaffee. Herzliche Grüße an den SSP.
Und ich möchte auch grüßen, nämlich 1979 wurde meine Cousine geboren. Und das erwähne ich nicht nur so, weil es war schon was Besonderes. In Deutschland gab es nämlich die große Schneekatastrophe, 78, 79. Cool. Und meine Cousine, die Begrüße, wie gesagt, gehen raus, wurde in einem Panzer geboren, weil der Krankenwagen nicht mehr durchkam. Das heißt, sie war das berühmte Krass. Schneekind, ja, aus dem Jahr 79. Und dementsprechend, liebes Cousinchen, ihr sei gegrüßt. Und ja.
So. Sehr cool.
Ja, ja. Also unsere Familie schon früh in den Zeitungen mit Aktualität vertreten gewesen. Ja. Apropos Aktualität. Wir wollen ein bisschen schauen, wie sieht es denn musiktechnisch aus im Jahr 1979 und haben uns das so ein bisschen aufgeteilt. Ja,
ja, anders ging das auch gar nicht bei der Musikfülle in dem Jahr.
Ja, ich sag mal so, bei mir war relativ einfach. Ich habe mir die deutschen Songs rausgesucht und ja. Wir haben eine Top 10 erstellt. Also ihr merkt schon, also wir werden wahrscheinlich irgendwie in Folge 5 oder 6, da haben wir vielleicht nur eine Top 3, je nachdem, wie viel wir darüber quatschen. Aber jetzt haben wir eine Top 10. Und ich habe die deutschen Top 10 rausgesucht. Die liebe Nele hat sich was gepickt?
Ich habe die Rocksongs aus dem Jahr rausgesucht und es war so schwer. Also ich musste dann auch wirklich eine Auswahl treffen und habe mich jetzt dafür entschieden, jeweils immer das Lied zu nehmen, also beziehungsweise die Bands zu nehmen, deren Hauptlied in Anführungsstrichen das war oder das, was ich am meisten mochte oder sowas. Das war so schwer. Das heißt, es werden auch sehr, sehr viele gute Lieder nicht drin vorkommen. Also da bitte haut uns nicht. Wir mussten uns extrem zusammenreißen. Es werden nicht alle Lieder vorkommen können. Vielleicht so ein paar werden wir ganz kurz höchstens noch erwähnen, damit ihr wisst, wir haben sie nicht vergessen. Oh, ja. Aber sich auf 10 Lieder zu beschränken, war echt schwer.
Ja. Wichtig aber, ihr könnt uns natürlich auch schreiben, wenn ihr sagt, hey, warum habt ihr den Song nicht mit reingepackt? Der war doch maßgeblich der geilste Song in diesem Jahr. Schreibt uns einfach. Ja, es geht ganz einfach.
Ja, ganz genau. Na, also ihr habt euch dann ja mit der Rockmusik und mit den deutschen Songs auseinandergesetzt. Ich habe dann sozusagen den vielfältigen, bunten Rest übernommen, also Popmusik hauptsächlich. Pop. Also ich habe da auch echt mit meiner Auswahl gekämpft. Ich habe da richtig gekämpft. Also ich habe mich gefühlt wie so ein Fußballtrainer, der einen extrem breit aufgestellten Kader hat. Und dann finde mal die Startelf für den ersten Spieltag. Wunderbar, dankeschön.
Das ging bei mir relativ einfach.
Ja komm, du hast ja aber auch so am Giftschrank gepopelt.
Los, ja, lasst uns anfangen.
Top 10, genau. Ich lege mal los, wenn ich darf, mit meinem Platz 10. Und zwar mein Platz 10 erreichte immerhin Platz 4 der Charts in dem Jahr und ist von Dieter Hallervorden und Helga Feddersen. Die Wanne ist voll. Ich sehe schon, Nele und ich machen ein Remake. Ja. Ja.
Ja. Oh, ich bin sowas von dabei.
Nele Feddersen und Didi Janzi. Ja. Ja. Ja, perfekt. Sehr schön. Ja, genau. Muss man gar nicht mehr viel zu sagen. Ich gebe ab an McFly. Was war denn so am Pop bei dir?
Also wenn du schon mit so einem tollen Ohrwurm startest, dann mache ich das doch auch. Rupert Holmes und Escape, der Pina Colada Song.
If you like Pina Coladas, ja. I'm getting caught in the rain.
So, jetzt wisst ihr auch, warum wir Nele eingeladen haben.
Ja, genau. Erschien im September 1979. Spitzenposition hier in Deutschland war leider nur Platz 21, in England nur die 23, dafür in den USA Platz 1 erreicht. Kurz zu dem Song selber, also es geht in dem Song um einen Mann, der sich in seiner Beziehung so ein bisschen langweilt, antwortet auf eine Kontaktanzeige und beim ersten Treffen sieht er dann, verdammt, das ist ja meine Frau.
Lustig, das wusste ich nicht.
Echt nicht?
Nee. Genau.
So geil. Und ich dachte, es geht nur um Getränk.
Nein. Das ist ein Teil aus der Kontaktanzeige, der da genannt wird.
Wenn du Pina Coladas magst und gerne vom Regen überrascht wirst, wenn du da rede ich jetzt nicht weiter. Wir wollen ja kein E bekommen.
Nein.
Es ist wunderschön. Also,
ja. Genau.
Also sehr detailliert geht das in diesem Song vor?
Ja, okay.
Man muss zuhören einfach mal. Okay. Ja. Eigentlich sollte der Refrain lauten, if you like Humphrey Bogart, aber Holmes hat das dann doch noch abgeändert, weil zu Pina Colada, weil es passte einfach besser in den Sprach- und in den Gesangsrhythmus hinein. Und ich glaube, es gibt mittlerweile seit Shrek gibt es kaum noch irgendwelche Komödien, die diesen Song nicht irgendwie gecovert, angespielt oder zitiert haben.
Ja, ich kenne den tatsächlich auch seitdem aus dem Film. Und danach war er lange in meiner Playlist. Mhm. Sehr, sehr lange.
Apropos Playlist, sehr gute Überleitung, Einstein. Ihr könnt natürlich auch die Songs, die wir hier jetzt nennen, auf unserer Playlist ab sofort dann auch hören. Da sind sie dann nämlich auch mit drauf. Die Playlist nennt sich Rückspulhelden. Playlist, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Ja. Ich bin so unvorbereitet in diese Folge gegangen. So unglaublich. genau. Und da könnt ihr natürlich alles nachhören. Nele, dein rockiger Top Ten.
Genau, unter anderem starte ich auch mit einer riesengroßen 10. Und zwar mit Highway to Hell von AC/DC. Damit steigen wir mit einem riesen Kracher ein. Und ich habe mich für das Lied von dem gleichnamigen Album entschieden, weil das einfach chartet in Deutschland und in den Vereinigten Staaten war und das einfach der absolute Durchbruch für die Band war. Und deswegen ist es was, was auf jeden Fall unbedingt genannt werden muss. Riesenkracher. Gibt keine Party, wo es nicht gespielt wird. Und was ich nochmal ganz besonders interessant fand, ist, dass eben das auch das letzte Album mit Bon Scott war, der dann im Februar 1980 von uns gegangen ist und dann von Brian Johnson ersetzt wurde. Mhm. Genau.
I'm on a highway to hell.
Ja. Ist irgendwie so ein bisschen dieses Symbollied von AC/DC geworden. Habe ich so das Gefühl. Ist ein toller Song. Aber gehört auch nicht unbedingt zu meinen Lieblingssongs von der Band. Und ich bin ein riesiger AC/DC-Fan.
Nee, aber ich trotzdem, deswegen ja, was ich vorher gesagt habe,
ja, ja.
Ich suche mir dann im Schwerpunkt eben die Lieder aus, die dann eine entsprechende Bedeutung hatten. Und,
ja, klar. Genau. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. So soll es ja sein.
Genau. Weiter geht's.
Sehr gut. Highway to Hell. Platz 9 bei mir erreichte in Deutschland tatsächlich Platz 3. Mhm. Und in Australien, aber 6 Wochen auf der 1.
Jetzt bin ich gespannt.
Jetzt seid ihr gespannt. 6 Wochen auf der 1 in Australien. Und zwar eine deutsche Band. Moskau.
Ach, doch, die Gläser an die Wand. Russland ist ein schönes Land.
Hey. Genau, von Chinggis Khan. Auf Platz 9 tatsächlich. Also wie gesagt, bei uns nur Platz 3, krass. Aber Australien, da haben sie aufgetrumpft. Naja, wissen wir ja auch, Australien, auch große ESC-Fans. Also
ich wollte gerade sagen, deswegen sind doch die Australier so ein ESC-verrücktes Völkchen.
Wahrscheinlich, genau. Da haben sie Genghis Khan wahrscheinlich gehört und schwuppsiwupps fanden sie Moskau auch toll. Ja.
Cool.
So viel zum Thema. Trink noch einen Schluck, du bist dran.
Sieh. Mein Platz 9 ist Rapper's Delight von der Sugar Hill Gang.
Oh, das ist auch geil.
Ja. Gilt als erster kommerzieller Hip-Hop-Song, wurde im September 79 veröffentlicht und das Lied bedient sich an einigen Samples, unter anderem von Good Times von Chick.
Chick.
Gut, und der Song wurde auch von den Chick-Mitgliedern Bernie Edwards und Nile Rodgers mitgeschrieben. Die Sugar Hill Gang selber wurde von der Label-Chefin Sylvia Robinson gecastet und alle Beteiligten von der Band kamen aus New Jersey. Also war sozusagen die erste Retortenband im Hip-Hop und dementsprechend dann auch etwas, ja, belächelt, also hatte kein besonders hohes Ansehen. In den USA nur Platz 36 der Song, aber in Deutschland und England jeweils Platz 3 erreicht. Auch erst im Jahr 1980 durchgestartet, aber eben der Song kam 79 schon heraus.
Check.
You. Nicht schlecht. So, kommen wir zu meinem Platz 9. Und da sind wir bei My Sharona. My Sharona von The Neck.
Okay, gut.
Und wieso?
Ich hatte jetzt gedacht, da kommt jetzt wieder so eine Simpsons-Referenz. Aber gut,
ist es so. Nee, die kommt später.
Cool.
Genau, kommt. Das Lied wurde auf dem Album Get the Neck veröffentlicht und erreichte Platz 1 der US-amerikanischen Single-Charts, hielt das sogar 6 Wochen, wurde zum Jahresende auf Platz 1 der Jahresendcharts gelistet, wurde mit Gold ausgezeichnet und war, das ist auch ganz interessant, das schnellste.
Ja, da hat sich Nele Einstein kurz verabschiedet. Warum auch immer. Da ist sie wieder zurück.
Ja, da war ich wohl kurz weg. War das schnellste Goldstatus-Debüt von Capitol Records seit der Beatles-Single I Want to Hold Your Hand.
Ui.
Ja, auch ganz lustig. Das Lied handelt von tatsächlich einer realen Person. Und der Mr. Feger, der das auch geschrieben hat, berichtet, es war, als wäre ich mit einem Baseballschläger auf den Kopf getroffen worden. Ich habe mich sofort verliebt und hat dann auch mega viele Songs geschrieben. Das war also eine richtige Muse für ihn. Und eigentlich sollte das Lied nicht den richtigen Vornamen tragen. Aber er hat gesagt so, ne, das muss, das will ich unbedingt. Und im Nachhinein hat er auch erzählt, dass das Lied innerhalb von 15 Minuten geschrieben worden sei. Also wenn das keine Inspiration ist, weiß ich auch nicht.
Das stimmt. Wunderbar.
Liebe Frauen da draußen, wenn ihr sagt, Janzi ist echt ein toller Typ oder sowas, ne, gesteht mir eure Liebe, aber bitte ohne Baseballschläger. Ja, das wäre mein einziger Wunsch da draußen.
Genau, werdet Muse, dann gibt es noch viel tollere Inhalte.
Richtig. Das sage ich euch. Egal. Ihr findet, falls ihr jetzt Kontakt aufnehmen wollt, unter anderem zu Nele, zu McFly oder auch zu mir, könnt ihr das natürlich bei Instagram machen. Unter Rückspulhelden findet ihr uns dort. Ja, schön. Okay, Platz 8. Ja, gleich mal eine Single-Börse draus gemacht. Super. Mein Platz 8 ist die inoffizielle Hymne West-Berlins gewesen. Ja. Jetzt überlegt ihr noch, ne?
Ja.
Ja.
Eigentlich ist es eine Comedy-Truppe gewesen, und zwar die Gebrüder Blattschuss. Ja? Und der Song heißt natürlich Kreuzberger Nächte sind lang.
Du-dum.
Ja. Ach, sehr schön. Also für mich auch. Ich habe das sehr oft gehört auf jeglichen Feiern und es muss auch immer wieder gespielt werden. Finde ich sehr, sehr schön. Ja, Kreuzberger Nächte sind lang. Unter anderem mit Karl Dall.
Ich habe die immer wieder mit Instaburg und Co. verwechselt.
Ja. Das stimmt.
Ich bringe die heute noch ab und zu mal durcheinander bei manchen Songs, aber naja.
Sehr gut. Genau. Apropos durcheinander bringen, McFly, dein Platz 8.
Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Ja. Sein zweiter Nummer 1-Hit, also als Single-Künstler, nach dem Song Ben aus dem Jahre 1974. Das Album Off the Wall erschien im August 79, der Song dazu im Juli 79 natürlich, dementsprechend. Gab so eine kleine Diskussion um den Song, denn seine Mutter, also Michael Jacksons Mutter Catherine, streng gläubig und streng religiös, die fand den Text etwas zu sexuell anzüglich. Aber die Verantwortlichen, inklusive Quincy Jones, haben gesagt, nö, wir packen den trotzdem aufs Album, raus damit, passt schon. Klar, und erstmals ist auch dieser typische hohe Gesang von Michael Jackson zu hören und diese Kiekser, für die er dann ja auch berühmt und berüchtigt geworden ist. Genau sowas. Platz 1 in den USA, klar. Platz 3 in Deutschland, in England und in Deutschland Platz 13. Also, naja, zumindest in den Top 15 angesiedelt.
Ich finde den Song auch wirklich mega.
Nicht schlecht.
Ja.
Ich komme jetzt wieder zu einem absoluten Evergreen und singe ihn kurz an. Den kennt natürlich auch wieder jeder. I was made for loving you, baby. You were made for loving me. Von Kiss natürlich.
Wahnsinn. Ja.
Auch, wie gesagt, absoluter Evergreen. Auch da kommt keine Party dran vorbei. Irgendwann wird er immer gespielt. Und was aber da wieder total lustig ist, ist, dass ja so der größte Hit der Band eigentlich ist, aber halt eigentlich überhaupt nicht so wie das, was die Band sonst halt so macht. Das ist, manchmal denkt man auch so, oh nein, und damit werden wir jetzt berühmt. Das ist wie mit den Rockbands, Hardrockbands, die dann mit einer Ballade berühmt werden. Gibt's ja. Da werden wir auch garantiert noch zu kommen. Aber das ist auch wieder eine ganz spannende Geschichte. Das Lied ist das Eröffnungslied des Albums Dynasty. Und ja, die hatten sich halt auch damals überlegt, ja, alle machen Disco, das ist erfolgreich, probieren wir wohl auch mal. Und weil es halt einfach dann die Massen besser trifft und damit hatten sie dann wohl auch Erfolg. Bis heute.
Bis heute. Also die werden ja auch eigentlich auf diesen Song reduziert, die Jungs, ja.
Leider.
Ja, genau. Was halt eigentlich total krass ist, weil, wie gesagt, eigentlich haben die was ganz anderes gemacht.
Ja. Mhm. Sehr gut. Davor und danach auch.
Ja, genau.
Schön. Ist auch so ein totgenudelter Song, muss ich sagen.
Total. Mhm.
Ja, aber trotzdem gut.
Aber groß.
Ja. Und Kiss ist meine Zweitlieblingsband. Nach AC/DC.
Sehr gut. Ja. Wir kommen zu einem weiteren Highlight in diesem Podcast. Auf Platz 7. Ja, ich bin mir sicher, jeder von uns hat mindestens eine Platte von ihm im Schrank.
Jetzt bin ich gespannt.
Jetzt kriege ich es mit der Angst zu tun.
Ja, ich auch.
Ach, das war auch einfach nur so dein gesagt. Aber liebe Grüße gehen raus an den Roland, an den Kaiser, ja. Und auf Platz 32 der deutschen Charts höher ist der Song Schachmatt nicht gekommen. Aber ich finde ihn tatsächlich sehr lustig. Und also ich möchte mich da auch nicht drüber lustig machen, wirklich nicht.
Nein.
Aber Roland Kaiser, finde ich, ist ja mittlerweile auch jetzt rückblickend gesehen, wenn man mal ins Jahr 2025 reist, wirklich eine große Nummer auf dem Schlagermarkt. Und ich gönn's ihm von Herzen. Ich finde, der ist sehr authentisch und Schachmatt. Ja, ich glaube, jetzt hat der McFly das mitgekriegt, ja.
Nein,
und hatte auch schon zugetanzt.
Nee, das nicht. Zum Glück nicht. Das will kein Mensch sehen. Nein, ich hatte gerade überhaupt gar keinen Bezug zum Titel.
Schachmatt. Ist die Dame im Spiel oder so? Ich weiß es nicht genau, wie der Text geht. Ist auch egal. Ich finde, wir können ruhig mit McFlys Platz 7 weitermachen.
Ja, und ich würde mal sagen, ich gehe mal davon aus, ihr drei kriegt mit Sicherheit einen Ohrwurm davon.
Ihr drei? Und,
wir drei.
Ach, wir drei, aber er hat ihr gesagt, ne?
Nee, wir.
Naja, das können wir nochmal nachhören.
Egal. Unterstell mir hier jetzt hier nichts, Doc.
Los, mach weiter.
Die Goombay Dance Band mit Son of Jamaica.
Son of Jamaica,
ich fall von der Leiter.
Moment.
Ja, was?
Du solltest nicht die deutsche Version raussuchen.
Habe ich auch nicht.
Ja, gibt es was zu erzählen?
Habe ich, ja. Song? Genau, also im Text geht es um den Wunsch, nach Jamaica zu gehen, nachdem das literarische Ich den Film Meuterei auf der Bounty mit Marlon Brando gesehen hat. Typische Merkmale der Auftritte sind Limbo-Tänze und Feuerspucker. Und der Frontmann Oliver Bent ist ehemaliger Kinderschauspieler, war in seiner Jugend auch Mitglied der Regensburger Domspatzen, hat einige Jahre auf St. Lucia gelebt und dort kam ihm dann auch die Idee zur Goombay Dance Band. Ich glaube, die gibt es heute auch noch zum Teil, also ab und zu nochmal, wenn so ein Möbelhaus eröffnet wird, dann treten die auch auf.
Guck mal, ja, mein Lord.
Ja. Platz 1 in Deutschland, Platz 50 in den, nicht in den USA, aber hier in UK, in England, genau. In den USA gar nicht in die Charts gekommen, gar nicht vertreten. Ich glaube, der ist da so gut wie gar nicht bekannt.
Apropos kurze, wirklich schade, wie heißt denn das Nachbarland der USA?
Welches meinst du denn, nach oben oder unten geguckt?
Nach links, USB.
So, war
da. Das ist nach rechts, wir lesen von links nach rechts.
Ja. Sehr schön.
Wo ist das Grenze?
Ja, es ist früh. Ja. Dann mache ich jetzt einfach mal direkt weiter mit dem Electric Light Orchestra. Und zwar mit Don't Bring Me Down. Genau, haben wir alle sofort im Ohr. Das kann ich aber nicht so gut singen, tatsächlich. Also, Don't Bring Me Down.
Rush.
Ja. Don't Bring Me Down.
Oh, hör auf, geil. Mich, die Leser zerschellen.
Nein, aber einfach mega geiles Lied und da geht es eben auch darum, dass man sich eben von der Beziehung im Zweifelsfall nicht so runterziehen lassen sollte, ne, Richtung Ende einer Beziehung und so weiter und so fort. Will ich jetzt auch gar nicht so weit drauf eingehen, aber interessant ist es auch, dass das der höchste Chart-Hit der Band in den Vereinigten Staaten war. Und was aber ganz lustig ist, ist, dass der Song der NASA-Raumstation Skylab gewidmet war, die am 11. Juli 1979 in die Erdatmosphäre eintrat und über dem Indischen Ozean und Westaustralien verglühte.
Oh, Don't Bring Me Down.
Ja, okay. Don't Bring Me Down. Und
ja. Please Bring Me Down in dem Fall.
Ja, ich
aber ja, ist ja, hat aber ja irgendwie geklappt. Damals war das ja so, dass eben die nicht wieder ja, wobei, nee, die eine Raumstation, die soll ja gar nicht wieder runterkommen. Also deswegen passt das ja eigentlich schon. Aber egal.
Es war ein guter Rhythmus.
Ja. Ja, das Lied war auf jeden Fall top. Finde ja, ich auch nach wie vor richtig gut. Genau.
Sehr gut. Dann gehen wir auf Platz 6. Und mein Platz 6 war Platz 2, nicht verwirren lassen jetzt. Mhm. Mein Platz 6 war Platz 2 beim deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest oder damals noch Eurovision de la Chanson. Ja. Das weiß natürlich keiner, ja, weil keiner weiß mehr, wer auf Platz 2 beim Vorentscheid war. Ja. Ja. Aber die Band ist gar nicht weit weg von hier, kommt aus dem hohen Norden und macht Country Music, nämlich Truckstop. Sie haben es geschafft. Take it easy, altes Haus.
Ehrlich?
Wahnsinn. Take it easy, altes Haus war Platz 2 beim ESC-Vorentscheid. Stellt euch den Song bitte einmal vor. Auf großer ESC-Bühne wäre der Kracher gewesen.
Mit wem sind wir 79 denn angetreten?
Das,
weißt du, das
verrate ich dir später, auf jeden Fall.
Okay.
Ja, Truckstop. Ich finde sensationell. Ja.
Das gefällt
in einem Studio in Maschen. Ja, also daher, schöne Grüße gehen raus Richtung Hamburg an Truckstop.
Geil.
McFly.
Genau. Ich mache direkt weiter mit einem Song, der hat eine, ich würde mal sagen, eine ganze Ära eingeleitet, denn es war das erste Lied und dann dementsprechend auch das erste Musikvideo, was zum Sendestart von MTV am 1. August 81 gespielt wurde.
Ja!
Die Buggles.
Die Buggles.
Die Buggles. Video killed the radio star.
Video killed the radio star.
Ja.
Video killed the radio star.
Ah, schön. Wirklich toller Song.
In my mind and in my car.
Genau. Der Song wurde 1978 schon angefangen zu schreiben und zu bearbeiten. Allerdings die endgültige fertige Version kam im September 79 und
im
wie ich
September
gesagt,
kam wirklich vieles Gutes.
Wahnsinn, aber ne, mittlerweile, also ich glaube, 3 von meinen Songs, die ich jetzt bisher hatte, waren im September veröffentlicht worden.
Ja, ich sag's ja.
Und ja,
ich wurde auch in einem September veröffentlicht.
Du?
Ja.
Oh je. Naja. Im Videoclip selber ist Hans Zimmer an einem Synthesizer ganz kurz zu sehen.
Ach.
Ja.
Cool.
Ja.
Guckte das an. Da begann seine Karriere.
Ja, absolut, absolut.
Auf MTV.
Auf MTV. Und es war auch das 1-millionste Video. Allerdings erst am 27. Februar 2000. Also da hat sich so ein schöner Kreis geschlossen, wie ich finde. Platz 1 in England, Platz 2 in Deutschland, Platz 40 in den USA.
Hm. Ja. Da, cool. Hat, da sind auch viele Radio-Stars noch, auch heute noch.
Ja,
ja, in den USA. Also da hat das Video nicht so viel gekillt.
Offensichtlich nicht, nee.
Platz 6 beim Rock.
Genau. Das Lied ist ganz lustig, das kenne ich ursprünglich durch eine Coverversion aus dem Jahr 1999, die in dem Film 10 Dinge, die ich an dir hasse, lief. Ich rede von I Want You to Want Me, aber jetzt in der Version von Cheap Trick. I want you to want me, I need you to need me und so weiter und so fort. Ganz großartiges Lied, da aber ganz interessant, wir reden jetzt von 1979 und da ist nämlich die Live-Version erschienen, die deutlich besser ist. Die Original-Studio-Version kommt aus dem Jahr 1977 und wurde auf dem zweiten Studioalbum In Color veröffentlicht. Und ja, aber ich habe mir das auch nochmal angehört. Da fehlt völlig der Wumms und ich weiß nicht, das ist einfach, ich habe mir das angehört und gedacht, was ist das denn für ein Lied? Müssen wir dann, ja, wirklich. Und deswegen habe ich mich hier bewusst entschieden, wir nehmen 79, wir nehmen die Live-Version. Mhm. Weil die einfach so, so, so viel besser ist und eben auch richtig, richtig gut.
Die Studioversion klingt dann so ein bisschen wie so ein Demo, wenn man so will, oder?
Ja, also ich weiß nicht, da fehlt halt völlig der Werf, Cojones, keine Ahnung, also da fehlt einfach was.
Kein Drive, na gut.
Ja, also genau und Von daher ist das auch ganz interessant, weil diese Live-Single dann, also wurde übrigens in Japan aufgenommen, in den Niederlanden und Belgien Platz 1 in den Single-Charts war. Ja. In den Vereinigten Staaten Platz 7, in Kanada Platz 2, Österreich Platz 15, Vereinigtes Königreich 29, Neuseeland 23, also insgesamt aber eben auch sehr erfolgreich. Und das war halt eben die Live-Version.
Ich bin schon froh, dass du nicht weitere Staaten durchgegangen bist, sonst wären wir noch...
Ja, es ist mir dann auch aufgefallen. Egal, weiter geht's.
Nein, sehr schön. Ja, sehr, 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 sehr guter Song. Solltet ihr anderer Meinung sein und sagen, nee, ich finde ja das Live nicht so gut und das andere, schreibt uns gerne. Mhm. Da gibt es übrigens auch demnächst noch ein bisschen mehr Infos, wo ihr uns direkt auch anschreiben könnt. So, Platz 5. Wir gehen in die Top 5, Freunde der Sonne. Ja. Und da ist mein Top 5 praktisch, ist in den Jahrescharts 1979 Platz 1. Ja, also ihr seht schon, Deutschland hat anders gewählt als ich. Ja. und das war die tolle Variante eines Sängers namens Peter Maffay. Ja. ja, die rumänische Wanderwarze, wie man ihn auch gerne verübt. Ja, ich muss sagen.
Grüße gehen raus an Oliver Kalkofe.
So. Mhm. ich muss sagen, ich finde Peter Maffay tatsächlich stark. Also seit Tabaluga hat er mich. Aber auf Platz 5 bei mir war er mit So bist du, nur du, nur du. Und wenn ich gehe, dann geht nur ein Teil von dir. So, ne? Also viele kennen das vielleicht noch aus der Variante von so einem Schlager, möchte gern Sänger und GZSZ-Mitspieler und so. Aus einem anderen Jahr kommen wir vielleicht noch hin. Und hier aber das Original von Peter Maffay, So bist du.
So. Ist auch regelmäßig der Rausschmeißer auf Atze Schröder Auftritten.
Echt, ist das so?
Ja. Also wenn er von der Bühne geht und sich von den Fans verabschiedet hat, dann wird dann zum Abschluss auch immer dieser Refrain in Dauerschleife gespielt. Und wenn ich gehe, dann geht nur ein Teil von mir. Na, und ich kann mit dem Song auch nicht allzu viel anfangen, aber das passt einfach in die Atmosphäre immer so geil rein. Das ist klasse.
Sehr gut. Apropos geil in die Atmosphäre passen, McFly.
Oh Mann, jetzt muss ich die Stimmung ein bisschen brechen, denn mein Platz 5 sind die Boomtown Rats mit I Don't Like Mondays.
Oh, ja, ein eigentlich richtig geiler Song.
Ja, ja, aber der Grund und die Entstehungsgeschichte ist natürlich alles andere als schön. Denn die damals 16 Jahre alte Brenda Spencer schoss am Morgen des 29. Januar 1979 aus ihrem Schlafzimmerfenster auf die gegenüberliegende Grundschule, bei der der Schulleiter und der Hausmeister getötet wurden. 8 Schüler und ein Polizist wurden verletzt. Und einem Journalisten sagte sie am Telefon, auf die Rückfrage, warum sie das macht: Ich mag keine Montage und sowas belebt den Tag. Und naja, die Boomtown Rats haben daraus halt einen Song gemacht. Platz 1 in England, Platz 6 in Deutschland und in den USA kein Chart-Einstieg.
Tja.
Ist allerdings auch, es ist ein schöner Song, klar, geht auch ins Ohr, ne? Tell me why I don't like Mondays, bla bla bla. Aber
I want a shoe.
Ja.
The whole day down.
Ich dachte, the whole world down.
The whole day down.
Ach, guck dir das an.
Ja. Ja.
Aber er hat gesungen, Freunde der Sonne. Er hat gesungen, ja. McFly.
Ja. Gewöhn dich nicht dran. Dito.
Ja, das kann ich verstehen. Einstein, Platz 5.
Ja, ich komme mit meinem Platz 5 auch zu meinem Fundstück der Woche,
sehr
was
gut.
Ich wieder in meinem Plattenregal gefunden habe. An alle, die das sehen können.
Oh, I love it.
Ich habe eine wunderschöne Schallplatte hier mal wieder.
Ah, willkommen, ihr könnt uns übrigens auch bei YouTube sehen. Ja.
Genau, das wollt. Ist nämlich die LP Regatta de Blanc von The Police. Und entsprechend aus dem Album habe ich mir Message in a Bottle ausgesucht. Und auch das ist übrigens im September erschienen. Als die erste Single-Auskopplung aus dem Album. Und ja, Sting hat den geschrieben.
Wer sonst?
Und es handelt von einer Person, die im übertragenen Sinne auf einer Insel gestrandet ist und eine Flaschenpost auf der Suche nach Liebe absendet. Ja. Mhm. Genau.
Ja.
Und so viel mehr habe ich da gar nicht so zu sagen. Ich glaube, das Lied spricht auch sehr für sich.
absolut. Und ich muss ja auch sagen, klar spricht jeder bei Police immer über Sting, ist ja auch ein sensationeller Künstler, aber Stuart Copeland und Andy Summers, nicht zu vergessen, haben The Police einfach auch rund gemacht. Und ja, ich habe sie damals nicht in meiner Schulzeit nicht zu schätzen gewusst, muss ich sagen, erst danach. Kam so mit meiner Kasper-Phase und da kam dann auch The Police und ja, mittlerweile, also wirklich eine Stimme, die man aus Millionen heraushört von Sting, finde ich.
Ja.
Ja, sehr schön.
Wow.
Platz 4. Wir schießen direkt weiter und sieht auch noch gut aus, zeitlich, technisch, alles hier. Und da kommen wir tatsächlich, Deutschland hat ja wirklich viele, wir haben eben Peter Maffay gehabt, ne, aus Rumänien. Wir haben Truckstop gehabt aus Hamburg. Also aus vielen Ländereien der Welt haben wir hier unsere Leute. Und dann haben wir natürlich auch noch jemanden aus Südafrika. Und das ist, man hat ihn immer noch im Ohr, den Howie Carpendale. Ja? Und der hatte immer gesungen, nachts, wenn alles schläft, werde ich bei dir sein. Nachts, wenn alles schläft, kennt ihr nicht doch. Kennt ihr?
Nee.
Kennt ihr nicht?
Nö.
Alter Falter. Ist das Howie. Das meinen die nicht so, ja. Aber nachts, doch, wenn alles schläft. Ja. Nachts, wenn alles schläft. Von Howard Carpendale. Nee. Grüße gehen raus, Howie.
Howard Karpfenquäl, na wunderbar.
Ja. So, McFly.
Jo.
Platz 4.
Anita Ward, Ring My Bell. Ja.
Auch in der Tonlage, Wahnsinn.
Ganz genau, ganz genau. Auch nicht ganz unumstritten, der Song. Wurde ursprünglich für die 11-jährige Stacey Lattisaw geschrieben, aber die hat kurz darauf bei einem anderen Label unterschrieben. Ist zu einem anderen Musiklabel gegangen. So, Anita stimmt. Bell mochte den Song eigentlich nicht unbedingt und auch dieses Disco-Genre war nicht so ganz ihr Fall, aber trotzdem hat sie den Song aufgenommen und ist ziemlich erfolgreich damit geworden. Im Text geht es um eine Frau, die einen Mann dazu einlädt, sich nach einem harten Arbeitstag zu entspannen. Also völlig, nein, also ohne schmutzige Hintergedanken.
Ja,
das wurde allerdings von vielen so aufgefasst, denn Ring My Bell, das kannst du auch als Metapher nehmen, so nach dem Motto, gib it mir halt, ne? So. Der Songschreiber Frederick Knight hatte allerdings bei dem Text überhaupt gar keine Absichten in der Richtung.
Gar nicht.
Platz 1 in England und den USA, Platz 3 hierzulande bei uns.
Sehr gut.
Jo. Sehr schön.
Platz
dann komme ich jetzt
von Einstein
musikalisch zu einem komplett anderen Bereich. Wir sind wieder in Großbritannien. Wir sind bei The Clash und London Calling.
London Calling to the underground.
Ja. Ein absoluter Länger. Meilenstein. Das Lied oder das Album ist eben auch das bekannteste der Band. Habe ich auch bei mir im Regal. Und ja, das hat so viele Punk, Rock, was auch immer, Bands inspiriert und da wird drauf zurückgegriffen. Die Band an sich hat ja an sich Punk, Reggae und Pop so ein bisschen kombiniert und ja, also war einfach auch das Erfolgreichste von der Band, aber gerade dieses Lied finde ich einfach so, so gut. Und man merkt eben den Einfluss auch immer weiter und deswegen musste das absolut damit rein.
Kann ich voll und ganz verstehen.
Habe ich auch nichts mehr dazu zu sagen.
Sensationeller Song.
Nee, das ist einfach, das steht für sich.
Ja. Mag ich persönlich auch lieber als Should I Stay or Should I Go?
Ja.
Ja, tatsächlich, wobei Should I Stay or Should I Go einfach auch ein Banger ist. Aber
natürlich,
absolut,
also gegen den Song selber habe ich nichts.
Ja.
Aber ich mag einfach diesen Drive von London Calling einfach lieber.
Ja, finde ich, kann ich nachvollziehen. Mhm. Wir gehen in die Top 3 und wir verteilen Bronze. Ja. Bronze ist bei mir eigentlich eher ein Sprechgesang. Ja. Da wird nicht wirklich gesungen, sondern der gute Johnny Hill erzählt eigentlich eine Geschichte. Ja.
Ja.
Und ich werde das nie vergessen. Und als ich das Lied damals als Kind oder ich glaube als Kind als erstes Mal gehört habe, da habe ich schon ein bisschen Pipi in den Augen gehabt. Und das begleitet mich bis heute wieder. Ich höre ihn zum Glück nicht mehr so oft im Radio, weil irgendwie muss ich den Radiosender verwechselt haben, keine Ahnung, oder gewechselt. Ruf Teddybär 14 heißt der Song und da geht es denn so, da muss ich ablesen, ich war seit fast 8 Stunden schon auf der Autobahn. War ganz kurz vor meinem Ziel und hielt mich mächtig ran. Die Sonne, sie stand schon sehr tief, als ich zur Ausfahrt kam. Der Diesel dröhnte neben mir, mein Funkgerät war an, als daraus eine Stimme eines kleinen Jungen kam. Und so weiter und so fort, ja. Er sagte nur, Kanal 14, ist hier irgendwer? Wenn, dann ruf mich doch zurück und sprich mit Teddybär. Ja, also da geht es um einen kleinen Jungen, der seinen Vater verloren hat, der auch Trucker war. Ja, und dementsprechend.
Ein bisschen Gänsehaut gerade.
Ja. Geht mir auch so. Und wenn man dann drüber spricht, ist es tatsächlich schon eine ganz andere Nummer. Und einfach ein toller Song und hat Bronze verdient.
Man braucht über den Song zu sprechen und alle drei kriegen hier die Apple-Folie.
Ja, obwohl es wirklich auch kein Meilenstein der Weltgeschichte ist, aber es ist einfach eine tolle Geschichte drumherum. So, ja, dann fliegen wir schnell weiter.
Auch sowas Trauriges wieder, ne? Na gut. Platz 3 bei mir ist die Nick Straker Band, A Walk in the Park.
Walk in the Park.
Ja. A Walk in the Park.
Ja. Ja, der Song ist nur entstanden, weil sich Nick Straker mit seiner damaligen Freundin gestritten hat. Die haben sich irgendwie in die Flicken gekriegt und er sagte, gut, jetzt gehe ich erstmal eine Weile spazieren im Battersea Park in England. Und da fiel ihm dann einfach der Text ein. Er kam nach Hause zurück, hat ihn geschrieben, mit den anderen dann komponiert und aufgenommen. Und
kann manchmal so einfach sein.
Ja, es kann tatsächlich so einfach sein. Der Plattenboss hat das noch alles ein bisschen aufgemöbelt und wurde dadurch und Nick Straker wurde dadurch halt erfolgreich. Leider ist er ein One-Hit-Wonder geblieben. Platz 3 in Deutschland, Platz 20 in England und in den USA gar nicht vertreten.
Tja, so ist das. Ich habe das tatsächlich, diesen Song, kann ich im Original nicht. Ich habe mal so eine Punk-Platte mir geholt, wo verschiedene Künstler, Punk-Bands, so coole Nummern einfach verpunkt haben, sag ich mal. Und da war der mit dabei und den mochte ich tatsächlich sehr gerne als Punk-Nummer. Ja.
Weißt du denn noch, wer das
nicht aus dem Kopf, muss ich nachschauen. Vielleicht gucke ich mal, vielleicht bringe ich auch mal ein Fundstück mit oder so.
Oh ja.
Einstein, Bronze.
Ja, mein Platz 3 geht an Robert Palmer und Bad Case of Loving You. Doctor, Doctor, ne?
Doctor.
Give me the news. I've got a bad case of loving you. Ja, Gold. Richtig, richtig geiler Song. ich finde den großartig. In seinem Heimatland tatsächlich, UK, ist das Lied nur auf Platz 61 gekommen. In anderen Ländern war es aber deutlich erfolgreicher. Und um nochmal eine Brücke zu McFly zu schlagen, das ist ganz oft bei Dr. Eckart von Hirschhausen das Einstiegslied bei seinen Live-Shows. Doctor, Doctor, give me the news. Und das passt nämlich auch richtig gut. Und da hat man auch gleich eine ganz gute Stimmung. Nein, einfach nur geiler Song. Und ja, für mich musste der da auch absolut rein und für mich auch eine verdiente Platz 3.
Absolut.
Warum nimmt der Hirschhausen dann nicht irgendwie Dr. Feelgood von Mötley Crüe? Ist ja egal.
Frag ihn doch mal.
Ja, mach doch mal.
Habt ihr kurz Zeit? Ich rufe ihn eben an.
Ruf ihn doch mal an.
Ecki. Ja. Kommen wir zu Platz Silber, zum
Platz
Silber.
Jawohl. Und Platz Gold.
Müde kommt
du. sehr schön. Ja, die Nächte waren kurz, habe ich mir sagen lassen. Genau, Platz 2 belegte beim Eurovision Song Contest 1979 Platz 4. Platz 2 belegte 1979 beim Eurovision Song Contest Platz 4. Und zwar Band und Songtitel sind identisch.
Ja.
Und dementsprechend sprechen wir natürlich über Ching.
Ching, 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 Ching.
Hey, Reiter, hey, ho, Reiter, Reiter, ho, Reiter, hey, Reiter, hey, immer Reiter, weiter.
Immer weiter, Ching.
Genau. Und nicht zu vergessen, immer mit dem tanzenden, unter Drogen stehenden, wahrscheinlich, wenn man tanzt. Nein, also es kommt zumindest manchmal so rüber. Aber ich will da, um Gottes Willen. Also es war zumindest eine tolle Kombo, Genghis Khan. Und ja, Platz 4 auf dem Eurovision Song Contest. Und wenn es um verrückte Tänze geht, wird es heute immer noch gezeigt, der Ausschnitt von Genghis Khan teilweise. Ja.
Da ja. habe ich auch noch nachher noch was, aber gut.
Ja, möchtest du einmal tanzen? Na komm.
Nee.
Oh, schade.
Ich habe schon gesungen, das reicht.
Ja, das stimmt, hast du recht.
Also. Ne, also
McFly, wollen, ja. wie sieht's denn mit Silber aus?
Ja, da musste ich einmal so ein bisschen switchen. Allerdings jetzt anders, als ihr glaubt. Denn ich hab mich entschieden für Aber, Gimme, Gimme, Gimme.
Oh, ja. Gimme, gimme, gimme a man after midnight.
Den durfte auch nur Nele singen.
Somebody help me chase these shadows away.
Deswegen war ich jetzt ruhig. So. Der Song kam im... Na, wann? Im Oktober.
September.
Im Oktober. War eine B-Seite. Die B-Seite war The King Has Lost His Crown, so rum. Es geht um eine Frau, die ihre Abende alleine verbringt und sich einen Mann wünscht. Die markante Hookline wurde mit Keyboard und Synthesizer komponiert und 2005 von Madonna gesampelt. Mhm. Der Song Chiquitita. So, jetzt haben wir es.
Magst du es nochmal sagen, kurz bitte?
Der Song Chiquitita. War erfolgreicher, allerdings.
Dauerschleife draus.
Ach, du bist so ein mieser Penner, ey.
Liebhaben.
Nee, im Moment nicht. Im Moment nicht. Der kriegt von mir noch einen reingewirkt. So.
Chiquitita.
Wie war das noch? Ja. War zwar erfolgreicher, aber ich muss auch sagen, langweiliger. Und aus dem Grund habe ich mich für Gimme, Gimme, Gimme entschieden.
Zu Recht.
Gute Wahl.
Platz 3 in Deutschland und England, in den USA nicht in die Charts eingestiegen. Ja. Ne, ich sag nur, Dave, die Dosi Biki Mikin Titsch. Mach da eine Schleife draus. So.
Silber bei Einstein.
Ja, ein Traum. Mein Platz 2 ist absolut grandios, kolossal. Ja, auch wieder ein Meilenstein. Und zwar sprechen wir von Another Break in the Wall, Part 2 von Pink Floyd. Mhm.
Zu Recht.
Part 2, weil es eben das kommerziell erfolgreichste Teilstück dieser dreiteiligen Komposition war, ist auf dem Album The Wall erschienen und wurde tatsächlich vom Bassisten Roger Waters geschrieben und erzählt die Geschichte von Pink, einem Charakter, der aufgrund seiner traumatischen Erlebnisse metaphorische Mauern um sich herum errichtet. Und da sind wir auch schon fast in diesen Bereichen Rockoper. Also es ist wirklich ja kolossal, was auch in den Bühnenshows gemacht wird, was da auch erzählt wird mit. Ist ganz gespannt, dass das Lied in einigen Ländern verboten wurde durch dieses rebellische. es geht ja gegen Konformität und da wurde eben dieses ganze Autoritäre an den Schulen, gerade wenn wir an Großbritannien denken, die Internate und was man da so hört, das kennen wir ja tatsächlich hier so gar nicht. Also eben unglaublich spannend, wie das da alles zustande gekommen ist und natürlich auch der legendäre Kinderchor. We don't need your education. All in all, it's just another brick in the wall.
Ja, es ist schon wirklich ein Banger, muss ich sagen. Also, ja. Und vor allen Dingen auch, damals wurden halt auf diesen LPs wirklich noch Geschichten erzählt im Endeffekt. Und wenn du dir diese Bühnenshow anguckst, ich werde es auch nie vergessen, wie vom Brandenburger Tor diese Mauer gefallen ist. Also wirklich, als sie das, die haben ja vom Brandenburger Tor gespielt und haben auch diese Mauer fallen lassen. Das war einfach fucking great. Ja. Mhm. Sorry. Aber es war einfach so.
Ja.
Schön, super. Also wir sind gleich durch. Ich möchte uns nicht zu früh loben.
Nee, warte.
Ich möchte uns nicht zu früh loben, aber momentan sind wir noch unter einer Stunde. Mein Platz 1 ist heute tatsächlich eher ein Banger als damals, glaube ich. Okay. Deswegen habe ich ihn reingenommen. Allerdings nicht von diesem Sänger, der ihn damals rausgebracht hat, vertreten. Und zwar rede ich von Wolle Petri. Ja, den gab es auch 79 schon, allerdings noch ohne diese Schleifen und dem Arm. Und der Song, den hört man häufiger. Und ich glaube, es wird dieses Jahr noch ein Ohrwurm werden. Das ist Janna, 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 da, 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 da. Ihr habt den im Ohr? Nein. Ja. Schon wieder so, als hättet ihr einen Schlaganfall.
Ja, doch.
Nee. Ja?
Echt? Doch?
Doch.
Nee, also ich nicht.
Dunkel.
Dunkel.
Aber Das Krasse ist, dass deine Eins geworden ist.
Ja, definitiv. Janna, Janna, Janna. Ja, fand ich gut. Ich finde den Song, der macht heute auch noch gute Laune. Finde ich richtig gut. Ja, das ist die Eins. Also wenn ich ehrlich bin, ich hätte tatsächlich auch lieber die Rock-Variante gemacht in diesem Fall. Aber ich habe mich sehr wohl gefühlt, auch mit meinen deutschen Songs, weil ich glaube, ja.
Es war die Auswahl war jetzt echt hart. Also
ja, das glaube ich sofort. Ja, das ist mein Platz 1. McFly, wen hast du da ein goldenes Ticket verliehen? Ach. Oder wechselst du spontan noch?
Nein. Ich bin sogar so lieb und ich sag, bei Platz 1 gibt es 2-1 für euch. Ich habe mich für Boney M. mit...
Kann's nicht, ne?
Moment, du weißt nicht wieso. Also hör auf zu meckern.
Ich mecker doch gar nicht.
Doch, du wolltest gerade wieder anfangen. So, Boney M. L. Luther ist meine Platz 1. Ja? Boney M. mit L. Luther. Ist noch.
Mhm. Okay, da bin ich irgendwie gerade raus.
Ne? This is the story of Eleuther. Es geht um den Dieb. Eleuterio Sanchez Rodriguez. Der wurde zu Unrecht wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Ne? Die Tat hatte nicht begangen. Und er war ein Ausbrecherkönig. Auf dem Weg zum Knast hin konnte er flüchten. Und im Knast selber ist er auch ein weiteres Mal geflitzt. Hielt sich dann jahrelang mit Diebstählen über Wasser. Wurde erneut verhaftet und einige Jahre später, nach dem Tod von Spaniens Diktator Franco, wurde er endgültig begnadigt. So. Mehrere Bücher hat er geschrieben und arbeitet heute als Rechtsanwalt. Also der Mann lebt tatsächlich noch, den gibt es tatsächlich immer noch. Platz 1 in Deutschland, England, Platz 12 in den USA nicht eingetreten. Und ganz interessant ist auch die B-Seite von Lute. Das ist nämlich Gotta Go Home. Ihr guckt auch so? Okay.
Ja. Ich hab nein, wirklich keine Ahnung, gut. Von was du sprichst.
Nee,
also Boney M. kenne ich und dann hört's auf.
Okay. Also Eleuther selber, das ist so eine Ballade. Also kennt man auf jeden Fall. Hundertprozentig auch du.
Wir hören uns das an auf unserer Playlist.
Ja, selbstverständlich. Auf jeden Fall. Ja, Gotta Go Home, wie gesagt, ist die B-Seite und die wurde 2010 im Song Barbara Streisand von Duck Sauce erneut verwendet.
Das kenne ich. Ja.
Und auch das wurde damals schon geklaut von der Berliner Band Night Train. Und der Originalsong heißt Hallo Bimmelbahn.
Schön, dass er jetzt bringt er auf einem Platz gleich 4 Songs. Hast du das mitgekriegt?
Ich sag ja, 2-1.
Geschummelt hat? Das ist ja unfassbar.
Ich bin aber gleich auch nicht besser.
Was ist denn los?
Wir haben gearbeitet. Wir haben recherchiert.
Ja. Genau. Ja. Na los.
Ja, deswegen kommt auf meinen Platz 1 ein Künstler. Und ein Künstler im wahrsten Sinne des Wortes, weil das ist ein Musikgott, muss ich halt einfach sagen. Und ich habe ihn einmal hier.
Jawohl.
Das ist Frank Zappa. Das ist übrigens das Album 1979, unter anderem erschien Shake Your Booty. Also, ja, da sind auch schon, ein Scheich natürlich, der Shake Your Booty.
Shake Your Booty, ja.
Ja, da habe ich die ganze Zeit schon anderen Ohrwurm im Kopf gehabt. Aber stellvertretend an dieser Stelle nehme ich natürlich dann das Bekannteste, das ist Bobby Brown, Goes Down. Und da habe ich noch gedacht, wie konnte ich dieses Lied als Kind hören? Gut, dass ich kein Englisch konnte. Wobei, selbst als ich Englisch konnte, habe ich nicht verstanden, wovon er singt. Nachdem ich mich damit beschäftigt hatte, habe ich gedacht, oh mein Gott. Mhm. Ich habe sehr viel gelernt über Dinge.
Über welche Dinge jetzt genau?
Nee, die wollen mich jetzt, wir gehen schon... Bereich, also sagen wir mal so, dieses Lied ist in vielen Ländern, also wahrscheinlich die englischsprachigen, sehr zensiert worden und nicht gespielt worden. Es klingt beim oberflächlichen Zuhören harmlos, aber das ist schon, ziemlich hardcore tatsächlich in den Aussagen. Mit sehr viel Fantasie, also eigentlich, aber auf der anderen Seite halt total genial, ne? Also dieses Lied erzählt halt auch wieder eine Geschichte. Wie gesagt, ich will da an dieser Stelle nicht zu sehr drauf eingehen, aber es war halt sehr explizit, sagen wir es mal so. Und,
aber er hat das auch gut umschrieben, finde ich, so, also mit dem Heini und so.
Ja, zum Beispiel. Ja, das weiß man, muss man, also ne, das weiß man, wenn man es einfach nur so dahin hört, weiß man es halt nicht. Nichtsdestotrotz absolut großartig und wie gesagt, ich möchte ihn aber an dieser Stelle als Künstler würdigen, weil er in diesem Jahr 3 Alben rausgebracht hat, unter anderem auch die Orchestral Favorites, wo er wirklich mit einem Orchester zusammen aufgenommen hat, selber auch dirigiert hat und musikalisch einfach so krasse Geschichten erzählt hat und auch dieses Genie und Wahnsinn so dicht beieinander ist einfach so großartig und deswegen muss ich auch unbedingt Joe's Garage erwähnen. Das ist auch ein Album. Es tut mir total leid, Janzi, du grinst so, aber ich konnte einfach bei diesem Künstler nicht halten, weil das eben eine komplette Rockoper ist. Der hat einfach eine Rockoper geschrieben.
Ich lese mir so nur gerade nochmal den Text durch. Von dem
ja, so. Nein, weil es einfach so krass ist, was dieses Album aussagt. Ich bin jetzt bei Joe's Garage und es geht eben darum, dass es in einem Land geht, wo Musik verboten wurde. Es spielt in einer amerikanisch faschistoiden Gesellschaft und das Prinzip ist totale Kriminalisierung. Alles wird unterdrückt und Musik ist illegal. Und für die Durchsetzung gibt es eben den Central Scrutinizer, der eben ganz oft da auch spricht und einen so da durch diese Rockoper führt. Und es geht einfach darum, die Geschichte eines jungen Musikers, der Joe heißt, wird erzählt. Der wird Musiker, gerät voll auf die schiefe Bahn, diverse Eskapaden. Der wird, ich sag jetzt mal, ein latenter Haushaltsgeräte-Fetischist, wird psychisch völlig labil, trifft eine Kreuzung aus Staubsauger und Schwein. Es geht so krass in wahnsinnige Gefilde und am Ende entschließt sich eben dieser Joe, nachdem er auch in psychischer Behandlung war, doch der Musik abzuschwören, quasi das Richtige zu tun und Bäckergehilfe zu werden. Und da,
ja, nix wird.
Ja, oder Bäcker. Oh. Bäckergehilfe. Also. Nein, aber ich wollte einfach nur darauf hinaus, dass es so krass ist, was da eben erzählt würde, musikalisch auch top. Und da wäre tatsächlich auch mein Top-Lied gewesen. Da müssen wir gleich nochmal sprechen, welches in die Playlist kommt. Why Does It Hurt When I Pee ist einfach musikalisch so genial. Ja, der Text ist.
Ja,
ne?
Ja, der Titel
aber
ist toll.
diese Musik. Ist so toll. Ich meine, gut, Catholic Girls kennen wahrscheinlich mehr, wenn man sich damit beschäftigt. Das Lied ist auf jeden Fall bekannter, aber das war so mein herausragendes Lied da und
sehr
ja.
Gut.
Entschuldigung, das musste raus.
Gar kein Problem. Ich finde auch, Frank Zappa darf man auch mal 5 Minuten kurz erklären. Ja? Weil, wie gesagt, wenn man sich wirklich den Text anhört, denkt man, meine Fresse, was für ein kranker Kerl. Ja? Was viele vielleicht heute bei Rammstein und dem Lindemann denken, ist bei Zappa damals tatsächlich auch Phase gewesen. Und deswegen, finde ich, durften das auch mal die 5 Minuten sein. Solange sich das nicht jede Woche wiederholt, ist das kein Problem.
Ja, der kommt ja nicht jede Woche. So ein Ausnahmekünstler.
Nein, sehr gut. Zappa, ja, wirklich. Ich habe den Song damals auch gegrölt, wenn ich ehrlich bin, in den Bobby Brown. Ja.
Ja. Ich finde den Song bis heute super. Ich mag den.
Grundsätzlich ist das auch. Aber es ist schon sehr verherrlich inzwischen drin.
Ja.
Naja, wie auch immer. Sehr schön, Mensch. Das war eine fantastische Zeitreise mit euch. Ja. Ich möchte noch mal eben sagen, liebe ZuhörerInnen, ihr könnt natürlich alle Songs, die wir jetzt gerade genannt haben, auch die beiden von Zappa, natürlich bei uns auf der Playlist finden. Ja, findet ihr ganz normal bei Spotify. Ganz, ganz easy. Ansonsten möchten wir auch mal Danke sagen an euch. Also es ist jetzt Folge 3. Und Folge 2, glaube ich, war es, Marcel, war das richtig? Die hat es in die Charts geschafft, ja? Auf Platz 24.
Platz 24.
Im Bereich Musikgeschichte.
Genau.
Also dementsprechend auch mal Applaus an euch, ihr lieben ZuhörerInnen. Macht weiter so, ja, hört fleißig rein und vielleicht geht es ja noch mal weiter nach oben. Wir sind sehr, sehr gespannt und sehr, erfreut darüber, dass das so weit und so gut ankommt bis zum jetzigen Zeitpunkt.
The sky is the limit.
Ooh. Ja. There's no limit in the sky.
Das ist auch gut.
Genau, das war eigentlich unser Jahr 1979. Natürlich können wir das Jahr nicht verlassen, ohne dass wir nochmal eine kleine Quizfrage stellen. Und das machen wir natürlich wie folgt.
Quiztime mit Einstein.
Genau, heute habe ich wieder ein Lied für euch. Es ist eine Übersetzung eines englischsprachigen Liedes im Original. Mhm. Und ich verrate jetzt schon mal, das wird in dem Sinne, eigentlich dachte ich, das wird ganz leicht, aber es wird etwas schwieriger, weil es ein Lied ist. Und das verrate ich jetzt schon mal, das wir heute nicht besprochen haben.
Okay.
Genau. Und es geht los. Na. Es gibt Zeiten, da schläft die ganze Welt. Die Fragen gehen zu tief für einen so einfachen Mann. Sag mir bitte, bitte, was wir gelernt haben. Ich weiß, es klingt absurd. Bitte sag mir, wer ich bin.
Please, please, little baby. Kannst du den nochmal wiederholen, bitte?
Es gibt Zeiten, da schläft die ganze Welt. Die Fragen gehen zu tief. Für einen so einfachen Mann. Sag mir bitte, bitte, was wir gelernt haben. Ich weiß, es klingt absurd. Bitte sag mir, wer ich bin.
Please say who I am.
Ja.
Say me, please, please. What have we learned? Nee, nicht. Schade. Das kam mit dem Please, Please, Little Baby ja eigentlich ganz gut hin, aber dann hat es doch nicht mehr so ganz gut geklappt. Du weißt es?
Ja, ich habe eine Idee.
Ich würde sagen, da kann man drauf kommen.
Ich habe eine Idee.
Mist.
Bin sehr gespannt, was ihr so habt.
Ja.
Ich habe nichts. Also hast du schon rüber geschickt?
Ja.
Bin ich mal Zugzwang hier. Das macht.
Tja.
Ich habe keinen Plan. Ich weiß nicht.
Das ist auch nicht schlimm. Du hast ja noch ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken, ja. Wie alle anderen da draußen auch.
Genau.
Wir warten auf fleißige Zuschriften oder auch persönlich oder Brieftaube, wie ihr mögt.
Ja.
Bin sehr, sehr, sehr gespannt, was da kommt.
Ja, wichtig, nicht die Briefmarke auf der Brieftaube vergessen, sonst kommt die
richtig.
Nicht an.
Das stimmt.
Ja, erinnert mich so an Otto.
Patsch.
Egal. Ja, kleiner Blick. Ja, ich muss sagen, wir sind wahnsinnig stolz, dass wir 1:07 haben. Ja.
Mhm. Wow.
Ja, jetzt könnten wir natürlich noch 20 Minuten ein bisschen quatschen.
Ja, sollen
wir? Das werden wir nicht tun, das machen wir danach, weil wir hören uns einfach mal, wo uns die Zeitreise hinbringt, also die nächste Reise.
Ja.
Und ja, möchtet ihr noch was loswerden im Jahr 1979, Jungs und Mädels, Einstein, McFly?
Nee, zu dem Jahr nicht mehr, nee.
Ich will jetzt einfach nur wissen, was jetzt kommt.
Ja, ich auch.
Genau. Liebe ZuhörerInnen, solltet ihr noch was dazu sagen wollen zu 1979, wisst ihr, ihr könnt euch bei uns melden, schreibt uns das, was Nele gerade schon gesagt hat. Und ansonsten, übernächsten Mittwoch schicken wir dich zurück in die Zukunft.
Oh, cool.
Oha. Wow. Sehr schön.